Liebe Gemeinde, was ist Wahrheit? Tja, nun, das ist auch eine Sache der Perspektive. Dazu mal folgende Anekdote. Ob die Situation tatsächlich so passiert ist, keine Ahnung. Wir tun einfach mal so, als ob. Sie entstammt aus einem Buch namens 111 Dinge, die ein evangelischer Pfarrer nicht sagt. Es geht ungefähr so. Zwei Tauffamilien im Gottesdienst. Tauffamilie 1 ist fertig getauft, Tauffamilie 2 ist dran und hat einen Fotografen mit dabei. Der Fotograf läuft langsam immer weiter rückwärts und kommt dabei der Osterkerze gefährlich nahe. Irgendwann fängt er hinten an seinem Hemd an zu brennen. Jemand von Tauffamilie 1 schreit, ey, brennst du, ey. Die Pfarrerin nimmt ihre Klatte und versucht, die Flammen auszuschlagen. Irgendjemand kommt noch mit dem Gesangbuch zur Hilfe. Was bleibt dann hängen bei denen in den hinteren Bänken, die zwar sehen können, dass die Pfarrerin ihn von hinten klopft, aber nicht warum? Man darf auf der Tief nicht fotografieren. Die Passe hat auf ihn ingeschlagen. Die Frau oder der Mann hat aus dem zeitlichen Zusammenhang, zuerst fotografiert er, dann schlägt ihn die Pfarrerin, einen Kausalzusammenhang gemacht. Die Pfarrerin schlägt ihn, weil er fotografiert hat. Das finde ich schon ein bisschen lustig. Es ist so eine der Anekdote, da könnte ich mich kugeln drüber. Da traut man uns Pfarrern so einiges zu. Allerdings, ich komme ja auch aus einer Generation, die den Schlagstock bei den Lehrern nicht mehr kennengelernt hat. Ist da jemand ein paar Jährchen älter als ich, dann kann schon sein, dass er oder sie als Jugendliche oder Konfirmand mal die Erfahrung gemacht hat, dass einem Pfarrer die Hand ausgerutscht ist, wenn da jemand unverschämt wurde, zum Beispiel. Backpfeifen waren jetzt in den 60er Jahren, 50er Jahren nicht völlig unmöglich. Also was wir so sehen und hören, bauen wir automatisch in einen Zusammenhang ein, der in unserem Kopf schon besteht. In Erfahrungen, die wir gemacht haben, in Überzeugungen, die wir gewonnen haben. Und dann wird eine Situation so interpretiert. Letzten Sonntag haben wir von Franzi gehört, wie schwierig es inzwischen ist, KI-Bilder als solche noch zu entlarven. Die Frage ist dann, zeigt das Bild Realität oder Fiktion? Aber die Schwierigkeit, an die tatsächliche Wahrheit heranzukommen, die gibt es oft, auch im Alltag. Also ich streite mit meinem Mann regelmäßig darüber, ob er das jetzt gesagt hat oder nicht. Er besteht darauf, dass er es gesagt hat und ich nicht zugehört habe. Ich habe nichts gehört und bestehe darauf, dass er nichts gesagt hat, weil sonst wüsste ich es ja. Wir sind beide besten Gewissens und absolut aufrichtig miteinander und können uns aber über den Tatsachenhergang nicht mehr einigen. Was die tatsächlichen Tatsachen sind, die sich in Zeit und Raum ganz echt so ereignet haben, das ist öfters nicht so einfach festzustellen. Aber zum Beispiel vor Gericht ist das sehr entscheidend. Heute geht es in der Predigt um ein Gerichtsverfahren. Und zwar um das Gerichtsverfahren, in dem Jesus vor dem Hohen Rat im Palast des Hohen Priesters zum Tod verurteilt wird. In der Vorbereitung auf meine Predigt habe ich mich auch gefragt, wie ist das eigentlich bei Gerichten heutzutage in Deutschland? Wie geht da ein Richter vor? Was ist die Wahrheit und wie war die Situation tatsächlich, aufgrund er dann jemanden schuldig oder freispricht? An der Einschätzung hängt ja auch das Schlussurteil des Richters. Ich habe das Glück gehabt, dass Paul-Gerhard Stäbler mit mir gesprochen hat. Der Richter ist, vielleicht kennen ihn manche von euch. Und er hat mir, wir haben über einiges gesprochen. Ich erzähle euch mal, was für mich interessant war. Ein Richter in Deutschland hat die Aufgabe, das Verfahren ordnungsgemäß durchzuführen. Er muss also zum Beispiel dafür sorgen, dass alle Beteiligten die gleichen Informationen haben. Also alle müssen auch das Gutachten, wenn es eines gibt, vorliegen haben. Das Verfahren geschieht in der Regel in der Öffentlichkeit. Also der Richter muss auch vor dem Publikum gerade stehen zu dem, was er macht. Er kann nicht in aller Heimlichkeit irgendwen verknacken. Und dann muss er den Fall entscheiden nach den Prozessregeln. Und die Entscheidung, die er trifft, das war interessant für mich, erfolgt immer aufgrund einer freien Beweiswürdigung. Beweise würdigen heißt, er muss alle Beweise in Betracht ziehen. Er darf nicht einfach irgendwelche Beweise übergehen oder in seinem Schluss einfach außen vor lassen. Aber er muss die Beweise auch einschätzen. Wie zuverlässig ist das? Hat diese Sache vielleicht weniger Beweiskraft als diese Sache? Wie zuverlässig ist die Zeugenaussage? Widersprechen sich die Zeugen völlig? Oder das ganz andere Extrem, sind die Zeugenaussagen derart identisch, dass von der Ausgangslage her vielleicht auch damit gerechnet werden muss, dass die Aussagen fingiert sind oder erzwungen wurden? Oder hat der Zeuge das Ereignis versehentlich auf den falschen Tag gespeichert in der Erinnerung? Oder. Alle Hinweise müssen eingeordnet werden in ein möglichst plausibles, zusammenhängendes Bild. Wahrheit braucht Kohärenz. Es muss sich irgendwie zusammenhängend zeigen. Dabei weiß der Richter genau, dass er dieses Bild rekonstruiert. Er war ja selber auch nicht dabei. Aber er muss es rekonstruieren und er muss dann entscheiden. Also nehmen wir mal dieses Beispiel mit der gewalttätigen Pfarrerin. Dass die verklagt wird, ist jetzt völlig unwahrscheinlich. Aber die Situation ist so einfach. Also die eine sagt, die Parsche hat auf ihn geschlagen. Also sie hat sich der Körperverletzung schuldig gemacht. Jemand anderes sagt, sie hat Flammen ausgeschlagen. Es war ein Notfall, keine Körperverletzung. Die Zeugen widersprechen sich. Keiner davon lügt. Es ist jeweils ihre subjektive Überzeugung und Wahrheit. Sie sagen, was sie jeweils gesehen und verstanden haben. Aber was ist nun die objektive Wahrheit? Vielleicht gibt es noch ein Hemd mit Brandloch als Beweis und die angegurgelte Kladde der Pfarrerin. Dann ist es ganz einfach. Die Zeugin 1 saß zu weit hinten und konnte gar nicht alles sehen. Außerdem gibt es Indizienbeweise, die die Aussagen der zweiten Zeugen bestätigen. Also ist Zeugnis 1 weniger belastbar. In dem Fall ließen sich die Beweise leicht gewichten und in einen plausiblen Zusammenhang bringen. Der tatsächliche Hergang der Situation ließe sich mit ziemlich großer Sicherheit rekonstruieren. Aber selten ist es so einfach und die absolute Sicherheit gibt es nie. Die Vogelperspektive auf alles hat auch der Richter nicht. Er hat die neutrale Perspektive. Er muss sie haben, sonst ist er befangen. Aber er muss auch aus einer Perspektive heraus urteilen. Seine Perspektive ergibt sich aus dem, was ihm an Informationen vorliegt. Die Vogelperspektive der Allwissenheit, die hat nur Gott. Was ist Wahrheit? Ein bisschen gilt für uns eigentlich etwas Ähnliches wie für den Richter. Auch wir müssen die Informationen, die wir bekommen, beurteilen und gewichten. Wir können also auch etwas davon lernen. Wir können für uns selbst mal festhalten, Wahrheit ist immer zuerst meine Wahrheit. Was ich sehe und glaube und für überzeugend halte, das mache ich aus meiner Perspektive heraus. Die subjektive Wahrheit einer anderen Person kann anders sein, ohne dass eine oder einer von uns lügt. Zweitens, die objektive Wahrheit ist nicht so leicht verfügbar. Ich muss auf der Suche danach bleiben. Drittens, wir brauchen einen gemeinsamen Referenzrahmen. Wir müssen auf dieselben Informationen zugreifen können, sonst kommen wir auch automatisch zu einem anderen Ergebnis. Ich darf einen Teil der Hinweise nicht einfach nur ignorieren. Ich muss auch begründen, warum ich etwas für weniger glaubwürdig halte. Viertens, Herr Stäbler meint, im Regelfall ist überhaupt nie irgendwas ganz klar. Also wir müssen uns vielleicht auch damit abfinden, dass es bei der Suche nach der Wahrheit immer wieder Schwierigkeiten gibt. Die Realität ist oft ambivalent und vielschichtig. Fünftens, es herrscht aber trotzdem nicht einfach anything goes. Vor Gericht müssen Zeugenaussagen unter Eid nach bestem Wissen und Gewissen geschehen. Beweise müssen legal beschaffen worden sein. Es gibt sozusagen eine festgelegte Methode. Auch in der öffentlich-rechtlichen Presse gibt es so etwas wie festgelegte Methoden, nach denen etwas veröffentlicht werden darf. Es muss belegbar sein und beweisbar, sonst ist es einfach Verleumdung. Ein Journalist setzt dann seine Berufsehre aufs Spiel und kann vielleicht sogar entlassen werden, wenn er seine Arbeit zu schlecht macht. Diese festgelegten Methoden gibt es in den sozialen Medien so nicht oder noch nicht. Ein Deepfake kann von fast jedem hochgeladen werden und dadurch sehr einfach allgemein Beschämung und Verleumdung stattfinden. Jeder kann in den sozialen Medien öffentliche Reichweite kriegen, auch ohne, dass er da seine Berufsehre für aufs Spiel setzt. Zur Wahrheitsfindung gehört auch eine gemeinsame Methode der Wahrheitsfindung. Wenn es die nicht gibt, wenn mehr oder weniger anything goes herrscht, dann passiert es, dass Leute wild durch die Gegend das eine oder das andere glauben und für wahr halten oder das andere eben einfach nicht, je nachdem, was mir besser in den Kram passt. Was meine subjektive Wahrheit bestätigt, ist natürlich immer bequemer als das, was sie in Frage stellt. Sechstens, bei aller Umsicht und Gewissenhaftigkeit bei der Suche nach der Wahrheit, es ist auch gut zu wissen, dass Gott sie hat und dass Gott sie durchsetzen wird. Auch ein Richter weiß, was ich als Recht spreche, das kann Mängel haben und ist vielleicht nicht immer die volle Gerechtigkeit. Gut, wenn ich dann noch weiß, es gibt noch jemanden über mir, der die letztendliche Gerechtigkeit herstellen und schaffen wird. Das entlastet auch, meint Herr Stäbler. Nun zu unserem Bibeltext. Auch da geht es um ein Gerichtsverfahren. Ich lese aus Markus 14 die Verse 53 bis 64. Und sie führten Jesus zu dem hohen Priester, und es versammelten sich alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis hinein in den Palast des Hohenpriesters und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen, wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht überein. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's, und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Nach dem Markus-Evangelium ist das Verfahren gegen Jesus kein regelkonformes Verfahren gewesen, auch für die damalige Zeit nicht. Es findet nachts statt, wenn alle schlafen, auch das war unüblich. Es ist dadurch nicht öffentlich. Es startet nicht, wie damals üblich, mit Entlastungszeugen, die den Angeklagten entlasten können, sondern mit Belastungszeugen. Markus schildert ein Verfahren, das nicht auf eine offene Wahrheitsfindung aus ist. Das Ziel ist eigentlich schon klar, Jesus soll getötet werden. Es gibt falsche Zeugenaussagen. Das kann sogar bedeuten, es wurden Zeugenaussagen fingiert. Warum handelt der Hohe Rat so? Einerseits hat Jesus mit der Tempelreinigung den Kompetenzbereich der Priester verletzt, die eigentlich für den Tempel zuständig sind. Schon von daher werden ihm die meisten nicht mehr wohlgesonnen gewesen sein. Aber außerdem steht gerade das Pessachfest vor der Tür. Es herrscht großer Volksauflauf in Jerusalem und alle hoffen und feiern ein Fest der Befreiung. Da können die Emotionen hochgehen gegen die römische Besatzungsmacht. Da sind Menschen leicht zu überzeugen, dass einer mit dem Anspruch, der Messias zu sein, ihr göttlicher Befreier sein wird und eine Menge zum Aufstand anstachelt. Die Antwort der Römer darauf würde drastisch sein, viele Juden das Leben kosten und die Juden dann den letzten Rest ihrer erlaubten Selbstverwaltung nehmen. Diese Selbstverwaltung hatte der hohe Priester inne. Er war nicht nur für religiöse Fragen zuständig, er hatte im Auftrag der Römer auch die territoriale Verwaltung Judäas inne. Er hatte zum einen selbst ein Interesse daran, an der Macht zu bleiben, und er hatte ein Interesse für sein Volk, die Möglichkeit zum letzten Rest an Selbstverwaltung zu erhalten. Man musste im Volk Ruhe halten. Bis zum Pessachfest musste das Verfahren gegen Jesus durch sein. In aller Öffentlichkeit würde sich durch das Verfahren vielleicht genau der Tumult ergeben, den sie vermeiden wollen. Also machen sie Jesus in der Eile noch in der Nacht den Prozess. Wenn Zeugenaussagen fingiert werden sollten, dann hat die Eile offenbar dazu geführt, dass sie nicht gut genug fingiert waren. Die Zeugen widersprechen sich. Für eine Verurteilung reicht das so nicht. Nun wird also Jesus selbst befragt. Zunächst schweigt er. Wenn er dabei geblieben wäre, wer weiß, vielleicht wäre er sogar am Leben geblieben. Aber dann fragt ihn der hohe Priester auf den Kopf zu: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und nun weicht Jesus nicht mehr aus, er antwortet wahrheitsgemäß: Ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Jesus bestätigt die Frage des hohen Priesters und gleichzeitig übertrifft er sie noch. Er sagt damit, ich bin kein politischer Messias, der im Land Israel Gottes Gesetze endlich wieder zur vollen Durchsetzung bringen wird, der das Volk von der Fremdherrschaft befreien wird. Ich bin nicht der, der jetzt im Diesseits für Israel etwas genauso verändert. Er sagt, ich bin der Weltenrichter. Ich bin der, der am Ende aller Tage vom Himmel herabkommen wird und über Gottes eigene Macht verfügt. Jesus antwortet wahrheitsgemäß, aber nach seiner göttlichen Wahrheit. Seine Herrschaft betrifft nicht nur Zeit und Raum, sondern auch die Ewigkeit. Und dieser Anspruch ist so ungeheuerlich, dass der Hohepriester seine Kleider zerreißt. Jetzt braucht es keine Zeugen mehr. Jesus hat sich in den Augen des Hohen Rats durch seine eigene Aussage selbst so hoch belastet, dass es keinen Zweifel mehr für sie gibt, dass er sich selbst zu Gott gemacht und damit Gotteslästerung begangen hat. Jesus antwortet vor Gericht wahrheitsgemäß und nach seinem besten Wissen und Gewissen. Und dafür wird er zum Tod verurteilt. Das ist das tragische Paradox bei diesem nächtlichen Gerichtsverfahren. Seine Wahrheit greift so weit und so hoch, dass sie im Rahmen einer üblichen Wahrheitsfindung in Raum und Zeit nicht erfasst oder erwiesen werden kann. Selbst als er am Kreuz hängt, sagen sie ihm noch, steig herab, dann glauben wir dir. Sie suchen die Bestätigung oder die Widerlegung für ihre Verurteilung noch bis zuletzt an ihm. Aber der Menschensohn steigt nicht herab vom Kreuz, sondern herab vom Himmel. Und das ist keine objektive Wahrheit, die irgendwie empirisch zu beweisen ist. Das ist die göttliche Wahrheit, die durch Jesu Auferstehung erst plausibel wird und am Ende der Zeit erst für alle Menschen sichtbar werden kann. Bis dahin ist die göttliche Wahrheit unverfügbar, methodisch nicht ohne weiteres zu erreichen, mit unseren fünf Sinnen nicht feststellbar. Es bleibt eine Sache der Offenbarung. Es bleibt Sache des Auferstandenen, sich selbst zu zeigen oder seinen Geist selbst zu senden. An dieser göttlichen Wahrheit kann mir Gott teilgeben, aber ich kann sie nicht haben. Ich habe meinen Glauben nie. Ich besitze meinen Glauben nicht wie ein verfügbares Wissen. Ich kann ihn nur immer wieder geschenkt und bestätigt bekommen, um ihn ringen und um ihn bitten und ihn immer wieder neu und tiefer versuchen zu verstehen. Was für die objektive Wahrheit schon gilt, die manchmal schwer zu fassen ist, gilt für die göttliche Wahrheit noch viel mehr. Ich begreife sie nicht, sondern sie umgreift mich. Die objektive Wahrheit ist im Grunde eine ständige gemeinsame Suche. Und die göttliche Wahrheit, der Glaube, ein ständiges Geschenk. Je mehr ich bereit bin, mich selbst verändern zu lassen von diesem Geschenk, umso tiefer verstehe ich diese Wahrheit. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist das, was mich verändert, wenn ich sie verstehe. Amen.